HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mit Roland Jahn, dem Aktendienstleister. Und am Tisch mit ihm ist Barbara Henke. Roland Jahn leitet ein riesiges Archiv, das jedem Bürger, jeder Bürgerin Zugang gewähren kann und muss, wenn er oder sie einen entsprechenden Antrag auf Einsichtnahme stellt. Roland Jahn ist der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, kurz BSTU. Auch seine Vorgänger in diesem Amt waren schon Gäste im Doppelkopf, Joachim Gauck und Marianne Birtler. Und mit Roland Jahn wird das dritte Jahrzehnt der Arbeit am und mit dem Stasi-Archiv 2021 zu Ende gehen, was aber keineswegs einen Schlussstrich bedeuten sollte. Willkommen, Herr Jahn.
Schönen guten Tag.
Ja, Akteneinsicht beim Bundesarchiv für die Stasi-Unterlagen beantragt man nicht einfach so. Man muss damit rechnen, sehr Unangenehmes zu erfahren. Wie ist es Ihnen persönlich ergangen?
Ja, im ersten Moment war das schon auch eine Art Genugtuung, jetzt in diese Akten zu schauen, die die Staatssicherheit über mich persönlich angelegt hat. Gerade weil damit deutlich wurde, es ist vorbei. Jetzt haben wir die Dokumente, jetzt können wir sehen, wie hat die Stasi ins Leben eingegriffen. Und es war auch so ein Stück gestohlenes Leben wieder zurückzubekommen. Und in der Hinsicht war das für mich ein positives Erlebnis. Natürlich war es auch erschreckend. Erschreckend, weil man das, was ich ahnte, was ich mir ja vorstellen konnte, dann schwarz auf weiß zu sehen, das ist dann immer noch mal ein Moment, wo man erschrickt. Und diese Details wahrzunehmen, wie nah sie an einem dran waren, wie sehr sie eingegriffen hat in das Leben der Familie, das hat schon doch auch mich in diesem Moment geschockt. Ich habe als Journalist den ersten Probelauf mit dem Bürgerkomitee, was die Stasi-Zentrale besetzt hatte, den ersten Gang ins Archiv begleitet. Und wir haben damals ja die Mechanismen dieses Archivs aufgezeigt, die Kartei, das Aktenmagazin, und haben meine Akte als Beispiel präsentiert. Und
aber in dem Trubel damals hatten Sie gewiss nicht die Zeit, in Ruhe zu lesen, oder?
In dem Moment war das nur ein kurzer Einblick. Und erst als das Stasi-Unterlagengesetz im Jahre 1992 in Kraft trat, war ich mit dabei bei der ersten Akteneinsicht von Bürgerrechtlern, die ausgewählt worden waren, an dieser ersten Akteneinsicht teilzunehmen.
Nun werden ja, bevor die Akten den Betroffenen übergeben werden oder Fotokopien der Akten den Betroffenen übergeben werden, Schwärzungen vorgenommen aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes. Ist man trotzdem, waren Sie zum Beispiel, immer in der Lage zu erkennen, von wem ist da die Rede, wer hat hier als inoffizieller Mitarbeiter oder sonst wie Spitzeltätigkeiten betrieben?
Ja, die Anonymisierung sind ja Unkenntlichmachungen von Namen, die von der Stasi ins Visier genommen worden sind. Das heißt, die Akteneinsicht ist ja eine ganz persönliche Angelegenheit. Und andere, die in dieser Akte mit auftauchen, Freunde oder andere Bekannte, die werden durch diese Anonymisierung geschützt. Und so wie in meiner Akte Schwärzungen dann sind, in den Kopien, sind dann in anderen Akten, ist mein Name geschwärzt.
Genau.
Es sei denn, ich habe das Einverständnis und kann dann offen auch die Namen meiner Freunde und Bekannten zur Verfügung bekommen. Was offengelegt wird, immer, das sind die Mitarbeiter der Stadtsicherheit, die Spitzel,
die tauchen immer mit Klarnamen auf.
Die DDR-Funktionären, die tauchen alle mit Klarnamen auf. Und das ist auch gut so, weil es soll ja um Aufarbeitung gehen, es soll um Auseinandersetzung gehen. Und wir wollen ja wissen, wer hat hier für den Staat gearbeitet. Und so ja bedeutet die Akteneinsicht Transparenz des staatlichen Handelns, Transparenz des Handelns der Geheimpolizei insbesondere und Datenschutz, wenn es um die Verfolgten geht, um die Betroffenen geht, die im Visier der Stasi waren.
Eine, der Ihnen als Vertreter Ihrer Interessen eigentlich an der Seite stand, war ein Rechtsanwalt, Wolfgang Schnur. Da haben Sie auch bei der Lektüre der Akten dann erfahren, der war gar nicht parteilos, der war gar nicht als Jurist mir zugetan oder bereit, neutral mit meinen Auffassungen umzugehen und so weiter. Das muss so ein Punkt gewesen sein, der die Enttäuschung über die Menschen, mit denen man tagtäglich in der DDR zu tun hatte, besonders deutlich gemacht hat, oder?
Ja, er ist ein Beispiel von denen, wo diese Erkenntnis, dass er für die Stadtsicherheit gearbeitet hat, schockierend war. Denn er war Freund, er war Seelsorger, er war Rechtsanwalt, alles zugleich. Und gerade in der Situation, wenn man im Gefängnis sitzt, da braucht man Halt, da braucht man jemanden, an dem man ja sich aufbaut, Hoffnung schöpft. Und das im Nachhinein zu erfahren, dass das alles verlogen war, dass er die Interessen des Staates, der Staatssicherheit vertreten hat, das war im Nachhinein doch sehr schockierend.
Es gibt eine Phase, in der die Stasi sozusagen nochmal eine große Motivation bekam, einen großen Antrieb bekam, ihre Tätigkeit zu vervielfältigen, noch mehr Spitzel anzuwerben, noch mehr Beobachtung zu betreiben. Manchmal gab es ja 3, 4 Leute, die auf eine einzelne Person angesetzt waren. Diese Phase, die folgte auf die Ausbürgerung Wolf Biermanns. Das war auch die Phase, in der Sie in Konflikt gerieten, zum Beispiel mit Ihrem Vater, der nicht so ganz einsehen wollte, dass Sie, ich zitiere, wie Sie es beschreiben, für so einen bescheuerten Liedermacher riskieren, dass die Familie in Gefahr gerät.
Ja, das war eine Zäsur, die Ausbildung von Wolf Biermann, dem Liedermacher, der ja das, was wir gedacht und gefühlt haben als Jugendliche, auf den Punkt gebracht hat mit seinen Liedern. Er hat ja es geschafft, mit seinen Liedern wirklich unser Lebensgefühl wiederzuspiegeln. Und als er ausgebürgert wurde, das ging natürlich an die Substanz. Unser Idol, unser Hoffnungsträger war ausgebürgert. Und das hieß auch, dass damit wir alle sehr getroffen waren. Und deswegen war es mir wichtig, das auch nicht hinzunehmen. Deswegen wollte ich auch an der Universität darüber diskutieren. Aber das war natürlich nicht so einfach, weil natürlich auch noch die Gefahr war, dass so eine offene Diskussion Folgen hat. Und in dem Sinne war die Besorgnis meines Vaters da schon berechtigt. Und im Nachhinein habe ich das ja auch gespürt, dass diese Auseinandersetzung zum Anlass genommen worden ist, in Frage zu stellen, ob ich weiter studieren darf oder nicht.
Sie waren der Einzige, der in Ihrem Seminar gesagt hat, ich würde gerne mal fragen, warum ist das mit Biermann passiert?
Ich war der Einzige im Seminar, der diese Frage gestellt hat. Aber trotzdem haben wir dort die Diskussion geführt. Aber im Nachhinein habe ich halt festgestellt, dass mein Seminarleiter ein inoffizieller Mitarbeiter der Stadtsicherheit war und diese Diskussion dann weitergegeben hat an seinen Führungsoffizier und an die Stasi, sodass danach ein Kesseltreiben gegen mich entstand und Partei und Stadtsicherheit aktiv gegen mich vorging.
Sie mussten sich schriftlich rechtfertigen, mussten erklären, wie Sie zu dieser Frage kamen, wieso Sie in einem Seminar so ein Thema besprechen wollten.
Das ist dann natürlich eine Situation gewesen, wo dann die Entscheidung anstand. Bekenne ich mich jetzt zu einer freien Meinungsäußerung? Bekenne ich mich zu Wolf Biermann? Dann wird mir klar gesagt, dass ich nicht geeignet wäre, an einer sozialistischen Universität zu studieren. Oder lenke ich ein und bekenne mich ohne Wenn und Aber zum Sozialismus, so wie ich ihn ja dort erlebe.
Und der junge Roland Jahn hat sich dann zu einer Art Eiertanz entschlossen. Hat laviert, mal so in seiner Stellungnahme, konnte sich nicht recht durchringen.
Naja, sagen wir mal so, in der Situation damals fand ich das für mich schon einen guten Weg, hier einerseits mich zu Wolf Biermann zu bekennen, auf der anderen Seite aber auch ein Bekenntnis zum Sozialismus abzugeben. Wenn ich das heute lese, bin ich natürlich selber über mich erschrocken. Und deswegen würde ich schon sagen, das war ein Eiertanz. Ein Eiertanz, der deutlich zum Ausdruck gebracht hat, wie das Leben in der DDR so ablief. Dass man kaum eine Chance hatte, einen Weg zu finden, der einem selbst gerecht wird, und trotzdem meine Chance hat, ja, eine berufliche Entwicklung voranzutreiben.
Und dann stelle ich mir vor, das muss eine ganz schmerzhafte Situation gewesen sein, innerhalb der Seminargruppe, die mit Ihnen gemeinsam 15 Personen umfasste, wurde abgestimmt, darf der Jahn bei uns bleiben oder muss er weg? muss er unser Seminar verlassen und damit die Uni, das war die Uni in Jena, verlassen. Und dann stimmen 13 ihrer Kommilitonen davor, dass sie gehen sollen. Nur einer traut sich zu sagen, Jan soll bleiben.
Das war natürlich für mich ein Schock, gerade weil das nicht nur meine Kommilitonen waren, sondern meine Freunde waren. Und noch am Vorabend saßen wir zusammen in der Kneipe und alle klopften mir auf die Schulter und machten mir deutlich, dass sie zu mir stehen. Und dann das zu erleben, so ein Abstimmungsverhalten, das war natürlich etwas, wo ich den Glauben an die Menschheit verloren habe.
Ein Großteil von denen hatte einfach Angst und hat sich so verhalten, weil sie eigene Konsequenzen für den eigenen Studienverlauf fürchteten, oder?
Ja, im Nachhinein kamen sie einzeln zu mir und haben darauf verwiesen, dass es nicht einfach war für sie, sich zu entscheiden, dass sie Rücksicht genommen haben auf die Frau, die schwanger ist, oder auch dem Vater, der eine führende Position im Betrieb hat. Und 33 Jahre danach kam ein Kommilitone auf mich zu und hat mir nochmal erklären wollen, dass es einfach Angst war. Angst, hier eine Entscheidung für mich zu treffen, und dass er diese Last so lange mit sich rumgetragen hat, hatte auch damit zu tun, dass er sich nicht eingestehen wollte, dass es diese pure Angst gab. Aber als er mir dann erzählt hat, was doch ablief, kurz vor der Abstimmung, dass ein Offizier der Staatssicherheit die Kommilitonen von mir in den Mangel genommen hat, dass ihnen klar gesagt worden ist, was es für Folgen hat. Nicht nur für die Studenten selbst, sondern auch für deren Familien. Da konnte ich wirklich nachvollziehen, wie Menschen in so einer Situation getrieben worden sind und dass es für sie schwer war zu entscheiden. Und ich weiß im Nachhinein nicht, wie ich mich an ihrer Stelle entschieden hätte. Und deswegen darf man sich's auch da nicht so einfach machen und sie aburteilen, sondern muss immer die Rahmenbedingungen mit betrachten.
Die Konsequenz war, Roland Jahn musste im März 1977 zur Bewährung in die Produktion. Konkret hieß das, Sie haben als Transportarbeiter beim volkseigenen Betrieb Carl Zeiss Jena arbeiten müssen. Auch ein Brief Ihrer Mutter konnte nichts bewirken, indem sie dem Prorektor der Friedrich-Schiller-Universität versicherte, mein Sohn ist kein Gegner unseres Staates, der DDR. Ist dieser Brief eigentlich aufgehoben worden? Befindet er sich in einer offiziellen Akte?
Ja, den Brief gibt es, deswegen zitiere ich da auch immer gerne draus, weil er nochmal deutlich macht, wie eine Mutter um ihren Sohn kämpft und seine Möglichkeiten einer beruflichen Entwicklung, wie jemand versucht, deutlich zu machen, dass ihr Sohn kein Verbrecher ist. Und das hat mir auch nochmal deutlich gemacht, wie es vielen Familien in der DDR ging, wo wir doch immer alle gemeinsam einen Weg gesucht haben, dass sie ein glückliches Leben in der Familie und im Beruf führen können und dass man nicht mit dem Kopf gegen die Wand rennt und versucht, seinen Weg zu gehen. Aber das war halt nicht so einfach. Die Frage anpassen oder widersprechen war eine tägliche Herausforderung.
Und das Studium der Wirtschaftswissenschaften konnten Sie fortan vergessen. Sie haben auch später nicht weiter studieren dürfen.
Ich durfte nicht weiter studieren. Ich musste mich bewähren in der sozialistischen Produktion, wie das hieß. Und ich habe dann als Transportarbeiter beim volkseigenen Betrieb Carl Zeiss Jena gearbeitet.
Was wollten Sie eigentlich mit Wirtschaftswissenschaft in der DDR werden? Was für eine Art von Dienstleister wollten Sie mal werden?
Ja, Wirtschaftswissenschaften war ja ein Fach, was viele Möglichkeiten ergeben hat. Wirtschaftswissenschaften war gerade in Jena von großer Bedeutung. Der VP Carl Zeiss Jena war ein Vorzeigebetrieb.
Ein expandierendes Unternehmen.
Auch ein expandierendes Unternehmen. Und hier gab es die Chance, sich einzubringen, mitzugestalten. Und es war schon meine Vorstellung, dass ich in dieser Gesellschaft was bewirken will, dass ich auch diese Gesellschaft verändern will und deswegen auch eine gute Ausbildung haben will.
Roland Jahn, der Aktendienstleister, hat sich Der Traum ist ausgewünscht, einen Titel von Tonsteine Scherben. Und die hören wir jetzt in dieser Doppelkopf-Sendung.
Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Die Morgensonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies.
Der Traum ist aus. 1972 von Rio Reiser und den Scherben produziert. In HR2 Kultur zu hören, auf Wunsch von Roland Jahn. Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen ist Gast im Doppelkopf bei Barbara Henke. Ja, der Blick in ihr privates Archiv und da zum Beispiel in die Schulzeugnisse, der zeigt, dass der jugendliche Roland Jahn, wie so viele seiner Altersgenossen, aufmuckte gegen die Erwartungen der Eltern. Da gibt's einen Lehrereintrag in der 8. Klasse. Roland neigte dazu, in Opposition zu treten. Stichwort lange Haare. Lange Haare mussten irgendwie sein in der Generation. Das war ganz klar. Aber sie durften nicht. Da waren sie so 16, 17 und sind nach Ost-Berlin gefahren, also in die Hauptstadt der DDR, um was zu unternehmen.
Ja, für uns war das etwas, was mit unserer Identität zu tun
natürlich,
hatte.
Natürlich, für alle jungen
und
Männer damals.
In dem Sinne wurde es bei uns im Gegensatz zum Westen natürlich dann zu einer politischen Fragestellung. Weil es wurde ja immer begründet, das sind alles dekadente Erscheinungen der westlichen Gesellschaft.
Bei uns hieß es immer, das sind alles Raudis.
Deswegen gibt es das im Sozialismus nicht. Und für mich war das aber eine wichtige Sache. Und ich bin dann, weil bei uns richtig einzelne Schüler aus dem Unterricht flogen, bin ich dann nach Berlin gefahren zum Volksbildungsministerium und habe dann deutlich gemacht, dass das so nicht geht, dass wir uns das nicht gefallen lassen wollen. Und habe darauf verwiesen, dass es doch auch in anderen sozialistischen Ländern zum Beispiel Musikbands gibt, in Ungarn, die lange Haare tragen. Und in dem Sinne, ja, war das eine richtige Beschwerde, die dann am Ende dazu geführt hat, dass wir lange Haare tragen durften.
Sie haben natürlich nicht die Ministerin höchstpersönlich erreicht. Das war Margot Honecker damals, Ministerin für Volksbildung. Aber Sie haben Ihren Zweck erfüllt und es kam irgendwann die Nachricht nach Jena, okay, oder sie kam DDR-weit, die Nachricht, wir lassen die jungen Männer jetzt einfach ihre Haare wachsen lassen, wie sie wollen.
Ja, das war ein kleiner Triumph. Also in der Hinsicht hatte ich schon das Gefühl, man kann was bewegen, es kann sich auch was ändern.
Schwieriger war das mit dem anderen Thema, das auch ein Muss für die gesamte Generation in Europa war, Jeans tragen. Gut, da mussten wir im Westen mit unseren Eltern kämpfen, die das gar nicht schön fanden. Aber im Osten war ja das große Problem, es gab sie gar nicht.
Ja, das war natürlich schon ein Punkt. Dieses Lebensgefühl als Jeansträger, das wollten wir auch natürlich haben. Und wenn man keine Westverwandte hatte, die mal eine Jeans geschickt haben oder die Oma eine von der Reise mitgebracht hat, war es schon sehr schwierig. Was wollte man machen? Ja, und so war die Sehnsucht nach der Blue Jeans doch auch in dieser DDR-Jugend vorhanden.
So ähnlich wie die Eltern den Kaffee bekamen in Westpäckchen, so hoffte man als junger Mann auf eine Blue Jeans.
Wohl wahr.
Es gibt aus Ihrer Zeit in der DDR viele einzelne Erinnerungen an Aktionen, von denen würde man auch im Nachhinein sagen, was war denn daran so schlimm? Was hatte es mit den Papierfähnchen auf sich, die die polnische Flagge zeigten?
Naja, mir war wichtig, dass wir das Lachen nicht verlernen, dass wir auch im grauen, tristen Alltag der DDR irgendwo eine Lebendigkeit ausstrahlen und wirklich viel Spaß haben. Und deswegen habe ich viele politische Aktionen auch immer so angelegt, dass es mir Spaß machte auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch nicht gleich ja ins offene Messer laufen wollte und immer Wege gesucht, die strafrechtlich nicht so einfach greifbar sind. Und dazu gehörte natürlich auch die Solidarität mit der polnischen Gewerkschaft Solidarność auszudrücken durch ein kleines Papierfähnchen, was ich mir im Schreibwarenladen für 8 Pfennig gekauft hatte. Ich habe das natürlich dann später auch doppeldeutig gemacht, indem ich die Losung aus dem Neuen Deutschland der Partei- und Staatszeitung abgeschrieben habe, Solidarität mit dem polnischen Volk, und das wiederum ins Polnische übersetzt, Solidarność z polskim narodem, dann auf dieses Fähnchen geschrieben, hat natürlich gewirkt wie eine Solidarność-Fahne der polnischen Gewerkschaft. Das hat wiederum natürlich dann für Aufsehen gesorgt und zum Konflikt geführt.
Die Solidarność konnte ja von der DDR nicht akzeptiert werden, diese damals gegründete Bewegung, in Danzig gegründet von dem Arbeiterführer Lech Wałęsa. Also man hat dann schon genau wahrgenommen, dies sind doppeldeutige Signale, die da in der Öffentlichkeit gezeigt werden, und das können wir nicht durchgehen lassen.
Das war ja immer das Bestreben, dass die DDR verhindern wollte, dass der sogenannte polnische Bacillus überspringt, dass auch in der DDR der Wunsch nach einer freien Gewerkschaft irgendwo verbreitet wird und dass die Menschen versuchen, ihre Geschicke selber in die Hand zu nehmen, in einer unabhängigen Gewerkschaft. Und das war etwas, was es galt, um jeden Preis zu verhindern durch die DDR.
Pfiffig finde ich ja auch. Roland Jahn geht einfach mit einem leeren Plakat auf die Straße. Da steht nichts drauf, was er nicht hätte sagen dürfen. Aber es ist deutlich, er trägt auch keine abgesegnete Parole mit sich herum.
Ja, das war eine Aktion, die mir wichtig war, gerade nachdem ich die Jahre zuvor am 1. Mai gemeinsam mit meinen Kommilitonen der Universität im Block der Universität da marschiert bin, an der Ehrentribüne der Parteiführung und Stadtführung in Jena vorbei. Gerade nachdem ich durch meine Kommilitonen mit exmatrikuliert worden bin, wollte ich ihnen zeigen, dass es keine Meinungsfreiheit in der DDR gibt und wollte sie sozusagen herauslocken und habe deswegen ihren Plakaten, die sie da trugen bei dieser Demonstration mit den offiziellen Parolen, mein weißes Plakat entgegengehalten. Und auch die Professoren, auch die Parteifunktionäre der Universität sollten das sehen, dass es halt keine Meinungsfreiheit gibt und man als Student auf der Strecke bleibt, wenn man diese wahrnimmt.
Das waren alles Aktionen von Ihnen, die Sie im Jahr 1982 gemacht haben. Aber es fällt Ihnen dieses Jahr auch etwas sehr Ernsthaftes, nämlich eine Traueranzeige, die Sie aufgegeben haben, sozusagen zum Jahrestag des Todes von Matthias Domaschk. Der war 1981 in Stasihaft gestorben, gerade mal 23 Jahre alt. Was hatte eigentlich Matthias Domaschk Schlimmes getan?
Ja, eigentlich nichts. Das ist das Problem gewesen, dass er einer von uns war. Ja, ein Träumer, der einfach ein Leben in Gerechtigkeit wollte. Ein selbstbestimmtes Leben führen. Ja, lange Haare, Musik, Trampen, unterwegs sein, gemeinsam mit Freunden feiern. Ja, ein Träumer, der im Alter von 23 Jahren das Pech hatte, dass er zu einer Geburtstagsparty nach Berlin wollte. Aber in Berlin der SED-Parteitag stattfand und man wollte verhindern, dass solche Jugendliche wie er in die Hauptstadt kommen. Und da hat man ihn zur Stasi ins Untersuchungsgefängnis gebracht, hat ihn übers Wochenende festgehalten und dort in die Mangel genommen. Und am Ende dieses Wochenendes war er tot. Er hang am Heizungsrohr, wie es hieß. Und bis heute ist nicht ganz klar, wie es im Detail passiert ist, aber für mich ist eigentlich entscheidend, er ist als gesunder junger Mann ja zur Stasi gekommen, ins Gefängnis und tot wieder heraus und deswegen hat die Staatssicherheit das auch zu verantworten, dass er auf der Strecke geblieben ist.
Und darüber sollte natürlich in der Öffentlichkeit nicht gesprochen werden.
Das war für uns auch ein deutliches Zeichen, dass es nicht mehr um Versteckspiel mit der Staatssicherheit ging, sondern um Leben und Tod. Und deswegen war uns wichtig, das auch öffentlich zu zeigen, dass auch in der Stadt die Menschen davon erfahren, dass man auch aufmerkt und sagt, was passiert da eigentlich in diesem Staat und wo sind junge Menschen in Gefahr, auch ihr Leben zu verlieren.
Jedenfalls haben sich in dieser Zeit solche Aktionen gehäuft. Roland Jahn war nicht faul im Ideenentwickeln und wie kann ich noch wieder den Stachel lögen, hat sich nicht geschont. Aber es hatte dann eben auch heftige Konsequenzen. Sie kamen in Untersuchungshaft, sie wurden verurteilt zu 22 Monaten Haft, mussten die Haft auch antreten. Wie kam es dazu, dass Sie nach der Entlassung aus dem Gefängnis in Jena wiederum landeten und sich nicht gescheut haben, gleich bei der Gründung einer Friedensgemeinschaft mitzumachen? Woher kam diese Lust auf Opposition und dieser Mut?
Naja, erstmal die Zeit im Gefängnis, da ist man nicht der Held, da ist man ganz klein und schwach. Und ich habe mich öfters gefragt, ob der Preis nicht zu hoch ist, den ich hier zahle.
Gerade die Eltern fanden sicher, dass der Preis zu hoch ist.
Gerade in Situationen, wenn ich meine Mutter zu Besuch hatte, die mir natürlich ins Gewissen geredet hat. Gerade wenn ich die Fotos meiner dreijährigen Tochter gesehen habe, da rollten die Tränen. Und da war schon kurz vorm Zusammenbruch. Aber was mir dann Kraft gegeben hat, war auch meine Entlassung. Ich war zu 22 Monaten Haft verurteilt worden und trotzdem nach einem halben Jahr entlassen worden, weil es Proteste gab. In der DDR selbst, gerade in den evangelischen Kirchen, hatten sich Freunde für mich eingesetzt und für unsere ganze Friedensgruppe aus Jena. Aber auch in der westlichen Presse gab es viele Publikationen bis hin ins Fernsehen. Die Reportsendung von Franz Alt damals hatte berichtet über die Verhaftung in Jena. Und aufgrund dieser Öffentlichkeit und auch aufgrund von Protesten, Protesten auch der damals neu gegründeten Grünen Partei. Petra Kelly hat sich eingesetzt für uns. In der Hinsicht war das schon etwas, was dazu geführt hat, dass die DDR hier eine politische Entscheidung getroffen hat und mich und meine Freunde wieder entlassen hat. Und das hat Mut gemacht, dass dieser Staat nicht allmächtig ist. Und deswegen haben wir dann in Jena eine Friedensgemeinschaft unabhängig von der Kirche gegründet und haben gesagt, wir wollen eintreten für ein Leben in Gerechtigkeit. Wir wollen ja hier in unserer Heimat die Gesellschaft verändern und versuchen, dass dieses Land auch unser Land ist, dass wir ja lebenswert gestalten.
Sie haben ja während der Haft vor allen Dingen Jürgen Fuchs gelesen, dessen aus der eigenen Erfahrung geschriebene Gedächtnisprotokolle oder die Vernehmungsprotokolle. Jürgen Fuchs war, wie auch Lutz Rathenow, aus Jena kommend, eines der wichtigen Verbindungsglieder eben zur Kommunikation des Unrechts in Richtung Westen und um zu bewirken, dass westliche Medien auch berichten. Ihre damalige Lebensgefährtin hat ja wohl auch in dieser Richtung versucht, Informationen weiterzugeben. Konsequent, sie musste gehen mitsamt ihrer Tochter.
Ja, wichtig war, gerade wenn man im Gefängnis sitzt, dass man Freunde hat, die helfen. Und diese ganze Öffentlichkeit ist ja entstanden, auch durch das Wirken Einzelner. Erstmal war es so, dass ich Jürgen Fuchs natürlich nicht im Gefängnis gelesen habe, sondern vorher. Ein Buch aus dem Westen war in die DDR geschmuggelt worden. Und gerade die Vernehmungsprotokolle, die ganz klar beschreiben, wie die Staatssicherheit versucht, mit psychologischen Tricks die Menschen im Gefängnis fertig zu machen.
Das heißt, ein bisschen vorbereitet waren Sie schon?
In der Hinsicht war ich gut vorbereitet. Ja. Und ich konnte mir praktisch Jürgen Fuchs zum Vorbild nehmen und konnte diese Praxis, die Aussage zu verweigern, dann auch durchhalten. Ich habe das ganze halbe Jahr Untersuchungshaft nicht gesprochen mit den Stasi-Vernehmern, weil ich wusste, alles, was du sagst, verwenden sie gegen dich. Das hatte Jürgen Fuchs sehr genau beschrieben. Und in der Hinsicht war das wirklich auch für mich ein wichtiger Halt, diese Zeit im Gefängnis durchzustehen. Aber auch andere Freunde, gerade Lutz Rathenow, der Schriftsteller aus Jena, der dann in Berlin lebte. Er war der Kontaktmann zur westlichen Presse. Er hat für die Informationen gesorgt, die dann von Ost nach West gingen und dann wiederum von West nach Ost über das Fernsehen, über den Rundfunk auch die Menschen erreicht haben.
Und alle, die sich an solchen Kanälen bei der Übermittlung von Informationen, auch von Fotografien zum Beispiel, also von Dokumenten über das, was in der DDR an Unrecht geschah, beteiligten, jeder einzelne von denen war in einer heimlichen Kette, und wenn einer nicht dicht hielt, bestand die Gefahr, dass eben dann schwere Konsequenzen zu ziehen sind.
Das ist etwas gewesen, was sehr mutige Aktionen waren. Die Kontakte mit westlichen Journalisten, die waren strafbar. Es sind Menschen ins Gefängnis gekommen und zum Beispiel meine Lebensgefährtin, die hatte halt Informationen an westliche Journalisten gegeben und ist deswegen auch eingesperrt worden.
Roland Jahn will eigentlich, als er dann schließlich in die BRD ausgewiesen wird, gar keinen Pass in Westdeutschland haben. Stellt sich vor, er kann doch wieder zurück. Also die Ausweisung erfolgte im Juni 1983. Sie waren weiterhin zum Beispiel noch Objekt unter Stasi-Visier. Sie wurden weiterhin beobachtet, ausspioniert und ähnliches. Aber sie hatten eigentlich die Vorstellung, ich gehe zurück. Ich will in Ost-Berlin weitermachen und will etwas bewirken.
Ja, das war für mich schon eine Haltung, die mir wichtig war, weil ich wollte in der DDR verändern und ich wollte bleiben, weil es meine Heimat war. Es ging mir nicht um diesen Staat, dass er ein Staat ist, der bessere sei, sondern andersrum. Mir ging es darum, dass es meine Heimat ist, dort, wo meine Freunde, meine Familie leben. Und dort wollte ich leben und verändern.
Sie haben sich dann ja im Westen zum Journalisten entwickelt und als Journalist spezialisiert auf Berichte über die DDR. Lief es weiterhin so, dass Sie auf clandestinen Wegen selbst Informationen hingeschmuggelt bekommen mussten? Oder gab es dann noch viele DDR-Reisen, die Sie selbst gemacht haben?
Nachdem es nicht gelungen ist, wieder in die DDR zurückzukommen, war natürlich für mich die Situation in West-Berlin so, dass ich immer noch verbunden war mit meiner Heimat. Und gerade weil ich wusste, wie wichtig Informationen über die DDR sind, weil ich wusste, dass das über den Umweg des Westens geschieht, habe ich da die Möglichkeit gesehen, mitzuhelfen. Und in der Hinsicht habe ich aufgebaut auf das, was zum Beispiel Jürgen Fuchs in West-Berlin schon organisiert hatte, gerade die Kontakte zu den westlichen Medien. Und wir haben haben dann ein ganzes Informationsnetz weiterentwickelt zwischen Ost und West, was dafür gesorgt hat, dass die Berichte aus der DDR, über die DDR in den westlichen Rundfunkstationen und Fernsehstationen auch ausgestrahlt worden sind.
Meine Erinnerung sagt mir, den meisten Westdeutschen war damals, 40 Jahre nach Kriegsende, die DDR leider ziemlich gleichgültig. Manchmal denke ich, die Berichte, die in den Westmedien liefen, die haben sich mindestens zu 50% direkt an ein ostdeutsches Publikum gerichtet.
Sie haben natürlich recht, dass das Interesse für die DDR, die Anteilnahme mit den Menschen in der DDR, das war nicht so weit verbreitet, dass täglich über die Missstände der DDR berichtet worden ist und auch die Informationen aufgenommen worden sind. Sondern man musste schon Redaktionen finden, wo das möglich ist. Und man musste auch schon Leute finden, die dann auch bereit waren, sich für die Menschen in der DDR ganz konkret einzusetzen. Gerade die konkreten Geschichten, die wir erzählt haben, gerade die konkreten Informationen über Menschenrechtsverletzungen, über Umweltzerstörung, über den Zerfall der Städte, Berichte, die den Niedergang der DDR gezeigt haben, das war doch auch für Menschen dann doch sehr erhellend. Und ich glaube, wir haben da auch was bewirkt, dass der Erkenntnisprozess über die Zustände der DDR doch fortgeschritten ist dann.
Wir sprechen gleich darüber, wie die Wende kam und wie aus Ihrer Sicht erklärbar ist, dass die ewige Angst der DDR-Bürger nach dann 40 Jahren in einem ziemlich kurzen Zeitraum überwunden wurde und dass die Menschen in Mengen auf die Straße gingen und es kam zur deutschen Einheit. Der heutige Doppelkopfgast Roland Jahn hat die Rolling Stones während seiner Schulzeit in Jena, vermute ich, schon gehört, nämlich verbotenerweise im Westradio. 1969 kam das Album Let It Bleed heraus, mit dem bis heute beliebten Song You Can't Always Get What You Want. Die Stones in HR2 Kultur. Auf Wunsch von Roland Jahn. Barbara Henke hat den Aktendienstleister, den Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, zum Doppelkopf eingeladen. Roland Jahn hat ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Wir Angepassten – Überleben in der DDR. Die erste Ausgabe bei Piper 2014, mittlerweile als Taschenbuch greifbar. Und darin beschreibt er eine Gesellschaft unter ständigem Druck. Herr Jahn, es waren einige traumatische Erfahrungen, die diese DDR-Gesellschaft sozusagen in einem Kessel hielt.
Ja, mir war wichtig mit dem Buch, dass wir die DDR nicht nur vom Ende her betrachten sollten, sondern auch aus der Situation heraus, in der damals die Menschen gelebt haben. Und ich habe hier extra mal auch an meinem Beispiel deutlich gemacht, gerade die, die in die DDR hineingeboren waren in den 50er Jahren, dass diese Menschen doch es nicht einfach hatten, ihren eigenen Weg zu finden. Und selbst wenn sie jung und leicht rebellisch waren, wie wir damals waren, trotzdem haben wir Kompromisse gemacht, trotzdem haben wir uns angepasst in einer Art und Weise, wo es immer wichtig ist, nochmal genau hinzuschauen, wie es dazu gekommen ist.
Also und zu den Erzählungen, mit denen Sie aufwuchsen als Jahrgang 53, gehörte immer wieder der Hinweis, Junge, am 17. Juni 1953 haben die uns gezeigt, was dabei rumkommt, wenn man zu sehr aufmüpft.
Das ist ein Ausgangspunkt gewesen. Gerade meine Eltern, die darauf verwiesen, es hat sowieso keinen Sinn, hier aufzubegehren. Am Ende kommen die Sowjets mit den Panzern und schlagen alles nieder. Das Trauma des 17. Juni hat die DDR über Jahrzehnte geprägt. Und wir waren die Generation, die in diesem Trauma aufgewachsen sind und die frühzeitig mit auf den Weg bekommen haben, gibt dem Staat, was er braucht und versucht, seinen eigenen Weg zu finden. Und
ein anderes Datum war 68 in Prag.
Das ist ergänzt worden natürlich dann durch Ereignisse wie 61 den Mauerbau, aber auch gerade die Niederschlagung des Prager Frühlings 1968. Diese Ereignisse haben nochmal diese ganze Situation verstärkt, dass die Menschen wenig Hoffnung hatten, dass sich die Verhältnisse ändern und dass ja jeder versucht hat, so einen Weg zu gehen, wo er sein kleines Glück gefunden hat, gerade unter Freunden und Familie, aber trotzdem natürlich einen Weg gegangen ist, der es möglich gemacht hat, eine berufliche Entwicklung voranzutreiben. Und diesen Weg zwischen Anpassung und Widerspruch, den versuche ich in diesem Buch zu beschreiben.
Es gibt eine nette Geschichte, die Sie erzählen, in Wir Angepassten, von einem kleinen Junge, der ganz offensichtlich Westradio gehört hat und der sich verliebt hat in Udo Lindenbergs Lied Sonderzug nach Pankow. Da hat der Vater aber nicht gesagt, kein Westradio mehr hören, sondern du darfst Honecker nicht Oberindianer nennen.
Ja, aber diese Szene beschreibt genau, was Alltag war. Es sollte der Staat, die staatlichen Institutionen sollten das nicht mitbekommen, wie man zu Hause gelebt hat und dass man dem Staat gegenüber nicht positiv eingestellt war. Das ging schon los, auch in meiner Jugendzeit. Also es war von meinen Eltern ganz klar gesagt, bitte nicht in der Schule erzählen, dass ihr Westfernsehen schauen. Das war sozusagen die stille Vereinbarung mit den Eltern. Ihr dürft nur Westfernsehen schauen, wenn ihr uns garantiert, dass ihr es in der Schule nicht erzählt.
Also wir tun, was verboten ist. Aber um Gottes Willen, redet nicht drüber.
Genau so war die Herangehensweise. Wichtig war, dass es keine Nachteile gibt für das, was man tut. Und deswegen haben die Menschen gelebt mit einer Meinung, die sie in der Schule und im Betrieb gesagt haben und die andere Meinung, die sie zu Hause dann offen ausgesprochen haben.
Und ich habe bei Ihnen gelesen, es gab sogar Strategien, wie die Lehrer in der Schule testen sollten, ob denn die Schüler wohl Westfernsehen gesehen haben. Denn die Uhren der Nachrichtensendung DDR unterschieden sich von den Uhren der Nachrichtensendung Tagesschau aus dem Westen.
Ja, das war die Fangfrage. Hat die Uhr Punkte oder Striche? Und in dem Sinne konnte dann der Lehrer immer genau rausbekommen, ob die Schüler zu Hause Westfernsehen schauen oder nicht. Aber das hat sich dann über die Jahre auch geändert. Man muss natürlich dann sagen, meine Schulzeit war Ende der 60er Jahre und später war es dann so in den 80er Jahren, dass man doch kapituliert hat, weil man wusste, alle schauen Westfernsehen. Und am Ende hat man sogar Gemeinschaftsantennen geschaffen, damit man gegen die Materialknappheit in der DDR-Wirtschaft vorgehen konnte. Weil wenn jeder sich eine Westantenne unters Dach baut, dann reicht das Material in den volkseigenen Betrieben nicht aus, was da gestohlen worden ist. Und man hat dann lieber Gemeinschaftsantennen gemacht für die sogenannten internationalen Programme.
Also wenn man sich das vorstellt, dass das ganze runde 4 Jahrzehnte so gelaufen ist und man sich immer clandestin verhalten hat und bloß nicht laut gesagt hat, dass einem das alles nicht passte. Und dann ging es mit einmal. Roland Jahn, wie erklären Sie sich die Situation 1989 mit dem Beginn der Montagsdemonstrationen, mit den wachsenden Zahlen von Menschen, die auf die Straßen gingen, mit diesem doch sehr raschen Überwinden sämtlicher Ängste?
Ja, das System der Angst hat lange Jahrzehnte funktioniert, dass die Menschen sich verstellt haben, dass sie bei diesem Schauspiel mitgemacht haben. Und es ist aber dann auch eine Generation herangewachsen, die nicht mehr geprägt war vom Trauma des 17. Juni, die für sich eine Entscheidung treffen musste, bleibe ich oder gehe ich? Versuche ich über einen Ausreiseantrag das Land zu verlassen? Versuche ich über Ungarn oder die Tschechoslowakei zu flüchten? All diese Fragen standen ja an, gerade als der wirtschaftliche Niedergang immer stärker wurde.
Das heißt, die Situation hat sich immer weiter verschlimmert.
Ja, genau.
Die Wohnsituation.
Die Städte sind zerfallen, die Umwelt wurde verpesteter. Also der Niedergang wirtschaftlich ging immer weiter voran und das alte Politbüro, die alten Kreise haben nicht daran gedacht, hier mal abzudanken. Und in der Hinsicht kamen viele Faktoren zusammen. Wir haben eine Entwicklung in der Sowjetunion gehabt. Wir haben eine kommunistische Partei dort gehabt, die mit Gorbatschow Glasnost und Perestroika auf den Weg gebracht hat, also Offenheit und Veränderung.
Also der tonangebende Bruder im Osten hat Reformen eingeführt.
Richtig. Und wir haben natürlich auch eine Entwicklung in Polen gehabt mit der Gewerkschaft Solidarność, die hier einiges auf den Weg gebracht hat, gerade 89 bis hin zum runden Tisch in Polen und wo die kommunistische Partei verhandelt hat, halt dann mit der Opposition über eine gesellschaftliche Veränderung. Und das waren natürlich alles Faktoren, die dazu geführt haben, dass auch in der DDR der Mut stärker wurde und gerade junge Leute hier vorangegangen sind, den Kopf rausgesteckt haben, auf die Straße auch gegangen sind, nicht mehr nur in der Kirche blieben und sich dann auch einzelne Gruppierungen auch formiert haben, als Gruppen, aber auch sogar als Partei, als sozialdemokratische Partei. Und dann der Durchbruch geschafft worden ist, dass den Menschen in der DDR die Angst verloren ging und sie dann in Massen auf die Straße gegangen sind im Oktober 89.
Nun wäre es ja im Galopp der Ereignisse damals fast so weit gekommen, dass die Stasi-Unterlagenbehörde geschlossen worden wäre, dass mit den Akten irgendwas geschehen wäre, aber nicht gerade man sie so aufbereitet hätte, dass sie wirklich allen Menschen, die Interesse haben, zur Verfügung stünden. Es war jedenfalls nicht im Sinne unseres damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl, so ein Haus einzurichten. Wie kam es dennoch dazu?
Im Zuge der Friedlichen Revolution wurden ja schon die Stasi-Dienststellen besetzt, um die Dokumente des Unrechts sicherzustellen, um hier ja auch aufzuarbeiten, die Diktatur in der DDR. Und in der Hinsicht war das schon auf den Weg gebracht in der ersten Freien Volkskammer der DDR, dass diese Akten genutzt werden zur Aufarbeitung, dass die Menschen, über die die Informationen gesammelt worden sind, auch ganz persönlich in ihre Akten schauen können. Und da gab es dann im Zuge des Einigungsvertrages auch Auseinandersetzungen, gerade auch mit der Bundesregierung, die diesen Weg nicht gehen wollte, weil sie der Meinung waren, dass das menschenrechtswidrig gesammelte Informationen sind, die deswegen auch nicht aufbewahrt werden könnten und zumindest hier erstmal eine Sperrfrist drüber gelegt wird. Aber hier ist dann durch eine zweite Besetzung der Stasi-Dienststellen doch nochmal durch die Bürgerrechtler ein Akzent gesetzt worden, die es dann möglich gemacht hat, dass diese Akten erhalten bleiben und dann mit dem Stasi-Unterlagengesetz und der Institution des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen der Öffentlichkeit dann auch zur Verfügung gestellt worden sind.
Geschafft haben es ja die Mitarbeiter der Stasi gerade so noch, aus einigen Aktenordnern Fetzen zu machen, Papierfetzen zu machen. Das ist auch eine ziemlich belastende Arbeit jetzt so nebenher quasi, dass immer noch versucht wird, die zu rekonstruieren, die einzelnen Blätter zu rekonstruieren.
Ja, die Stasi hat natürlich auch versucht, in den letzten Tagen Akten zu vernichten. Sie hat auch vieles vernichtet, zum Beispiel die Akten, die die Spionage im Westen dokumentieren, wurden größtenteils vernichtet. Und manche Akten wurden halt vor der Vernichtung bewahrt und viele waren halb vernichtet, die waren zerrissen. Und in dem Sinne gilt es auch, diese zerrissenen Akten zu nutzen, zu dokumentieren, wie die Stasi gearbeitet hat.
Das soll nun ja mittlerweile auch so bleiben. Eine Zeit lang wurde heftig darüber diskutiert, ob nicht all der Aktenkram zum Bundesarchiv in Koblenz geschafft werden sollte. Nun ist diese Diskussion vom Tisch, Roland Jahn. Die Behörde wird in Berlin bleiben und auch die Akten in den 12 Außenstellen, also zum Beispiel in Leipzig, in Dresden, in Rostock, die werden dort bleiben. Aber die Arbeit daran wird sich doch ein wenig ändern, nehme ich an, im Lauf der kommenden Jahrzehnte.
Ja, seit über 25 Jahren werden diese Akten genutzt, nicht nur zur persönlichen Akteneinsicht. Über 2 Millionen Menschen haben hineingeschaut, sondern auch von Forschern und Journalisten. Und es gilt gerade auch für die nächsten Generationen, diese Akten zur Verfügung zu stellen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Akten auch gerade an den historischen Orten gut verwalten und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Das wird geschehen in der Stasi-Zentrale in Berlin, aber auch in den ostdeutschen Bundesländern, weil gerade dort die Besetzung der Dienststellen angefangen haben, weil gerade dort die Akten erobert worden sind. Und das gilt es auch als Symbol der Revolution immer wieder hochzuhalten. Und so haben die Akten eine Doppelfunktion. Man kann hineinschauen, aber sie sind auch als konkrete Gegenstände ein Monument des Unrechtsstaates und gleichzeitig auch ihre Eroberung ein Symbol der Revolution.
Sie haben, ich glaube 2012, zum ersten Mal einen Begriff in die Öffentlichkeit gebracht, der heißt Campus der Demokratie. Das ist Ihre Vorstellung, was aus diesem größten Stasi-Gelände, das es in der DDR gab, nämlich dem in der Berliner Normannenstraße, werden könnte. Was meinen Sie mit Campus der Demokratie?
Ja, mir ist wichtig ja bei der Betrachtung der Vergangenheit, dass wir uns nicht im Leid der Vergangenheit festhalten, sondern dass wir nach vorne schauen, warum sollten sich nächste Generationen mit Geschichte beschäftigen. Und es ist immer die Frage, was habe ich davon in der Gegenwart? Und in der Hinsicht war es mir wichtig, dass wir die Möglichkeit, mit dem Blick in die Vergangenheit unsere Sinne zu schärfen für die Gestaltung unserer Demokratie, dass wir die Orte dazu nutzen, die historischen Orte, dort, wo die Stasi, wo die SED gewirkt hat, auch nutzen als Lernorte für Demokratie. Und gerade wenn es um das Wirken von Geheimdiensten geht, geht es ja um grundsätzliche Fragen. Was sind die Werte unserer Gesellschaft? Wie können wir diese Werte verteidigen? Und diese grundsätzlichen Fragen, denke ich, kann man gut beantworten, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, wenn man erkennt, wie eine Diktatur funktioniert hat. Und am Ende geht es immer um eines, um die Frage der Menschenrechte. Wie werden die Menschenrechte eingehalten und wie können Menschen dafür sorgen, dass sie friedlich miteinander umgehen?
Roland Jahn, haben Sie herzlichen Dank für Ihren Besuch in HR2 Kultur. Viel Erfolg bei der Umwandlung der von Ihnen als Bundesbeauftragter geleiteten Stasi-Unterlagenbehörde zum Campus der Demokratie, auf das auch künftig die Aktendienstleistung für interessierte Bürger und Forscher gewährleistet sei. Fürs Zuhören bedankt sich Barbara Henke. Der Doppelkopf klingt aus mit Keith Jarrett in der Aufnahme seines legendären Kölner Konzerts von 1975.